Buchmacherinnen, der Bücherfrauen-Podcast. Folge 47 mit den Buchempfehlungen der Bücherfrauen im Dezember 2025 von Yvonne de Andres, Katrin Bietz, Ellen Braun, Monika Groth, Susanne Martin und Barbara Scholz.
Hallo, ich bin Ellen Braun aus Würzburg. Ich begleite Menschen und Organisationen dabei, Arbeit so zu gestalten, dass sie gut tut und wirkt. Mein heutiger Literaturtipp: Wahlwerdung von Iris Keller, erschienen 2025 im Gebarten Verlag in Zürich. Ganz ehrlich, mit dem Titel konnte ich erst so gar nichts anfangen. Wahlwerdung. Aber das Cover und dieser besondere Einband, die Verlegerinnen nennen es Handerotik. Und das trifft es ziemlich gut. Ich habe angefangen zu lesen und war sofort gefangen von der Protagonistin. Plötzlich war sie da. Meine eigene Schwangerschaft vor fast 19 Jahren. Diese Mischung aus Freude, Unsicherheit und Staunen über den sich verändernden Körper. Die Fragen, die man sich stellt. Wie geht es weiter? Beruflich, privat, partnerschaftlich. Wie trägt man Verantwortung? Für sich, das Kind, das eigene Leben. Iris Keller beschreibt diese Verwandlung so zärtlich und zugleich so ehrlich, dass man meint, selbst wieder mittendrin zu sein. Zwischen Euphorie, Müdigkeit, Unförmigkeit des eigenen Körpers und der Suche nach Halt. Mein Fazit: Ein Buch, das man nicht einfach liest, sondern fühlt, mitfühlt. Ich empfehle es allen Müttern, die Lust haben auf einen ganz liebevollen Rückblick, oder denen, die verstehen wollen, was es bedeutet, ein neues Leben in sich zu tragen. Meine Tochter wird in diesen Tagen 18. Und genau jetzt war dieses Buch das richtige Geschenk an mich selbst.
Hallo, mein Name ist Yvonne de Andres und ich möchte gerne den Roman von Annette Gröschner, Schwebende Lasten, euch vorstellen. Ein Leben zwischen Widrigkeit und Würde. In Schwebenden Lasten erzählt Annette Gröschner das bewegte Leben der fiktiven Magdeburgerin Hanne Krause. Im Kaiserreich geboren, arbeitete sie während des Nationalsozialismus als Blumenhändlerin und wird später in der DDR Kranfahrerin. Ein Beruf, der bis dahin Männern vorbehalten war. Über 6 Jahrzehnte hinweg erlebt Hanna 2 Weltkriege, 2 Diktaturen und 2 Demokratien. Trotz aller Schicksalsschläge bleibt ihr ein einfaches, anständiges Leben wichtig. Sie steht exemplarisch für Millionen Frauen, deren Alltag in der Geschichtsschreibung oft unsichtbar bleibt. Der Roman verknüpft persönliche Geschichten mit der Geschichte Magdeburgs und Deutschland, vermittelt historische Brüche und zeigt, wie Widerstandskraft und Menschlichkeit im Alltag gelebt werden können. Gröschners poetisch-realistische Erzählweise verleiht selbst scheinbar banalen Szenen Tiefe, während Blumen als zentrales Motiv Trost, Ruhe und Beständigkeit symbolisieren. Auch die Stadt Magdeburg wird zum Protagonisten. Orte wie das längst verschwundene Armenviertel, Knattergebirge, verschmelzen mit Hannas Leben und spiegeln die wechselvolle Geschichte Deutschlands von 1913 bis 1992 wider. Hanna ist keine klassische Heldin. Die Autorin schildert minutiös ihren Alltag, von der Versorgung der Familie über kleine Haushaltsaufgaben bis hin zu tiefen Verlusten wie dem Tod 2 Kinder und den gesundheitlichen Einschränkungen ihres Mannes Karl. Besonders eindrucksvoll ist, wie Hanna ein Blumenarrangement nach einem Gemälde von Ambrosius Borchert nachbindet, ein stiller Beweis für ihre Kreativität, Ausdauer und Liebe zum Detail. Gröschlers lakonischer Stil unterstreicht die Stärke ihrer Protagonistin. Der Tod von Karl beschreibt sie kurz, um sofort wieder den Blick auf die Blumen zu richten. Erst am Ende tritt die Autorin selbst in Erscheinung, wenn Hannah von den Handlungen ihrer Töchter umgeben ist, die das Erbe ihres Blumenladens weitertragen. Schwebende Lasten ist das eindrucksvolle Porträt einer Frau aus dem Proletariat, die Würde, Anstand und Menschlichkeit bewahrt. Gröschners verwebt persönliche Geschichten, historische Ereignisse und literarische Bilder zu einem lebensnahen Roman, der die kleinen Alltagsmomente gleichermaßen lebendig werden lässt. Annette Gröschner, Schwebende Lasten. Der Roman ist beim C.H. Beck Verlag in diesem Jahr erschienen und kostet 26 Euro.
Ja, mein Name ist Barbara Scholz. Ich bin Mitglied der Regionalgruppe Stuttgart und ich möchte euch heute zwei Bücher vorstellen, die mir sehr am Herzen liegen. Das erste wäre von Susanne Pastor, Von hier aus weiter. Ein Roman, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch 2025, hat 253 Seiten und kostet 24 Euro. Es ist ein Buch über Trauer, aber es ist nicht traurig, das Buch. Es geht um eine Frau, Marlene, die nach 30 Jahren Ehe plötzlich Witwe ist. Sie kommt damit überhaupt nicht zurecht. Ihr Mann war Arzt, er war unheilbar an Krebs erkrankt und hatte ihr gesagt, wenn er es nicht mehr aushält, nimmt er sich das Leben. Und sie hat ihm das Versprechen abgenommen, dass er sie mitnimmt. Also sie wollte mit ihm zusammen sterben. Ihr Mann stirbt und sie wacht nach einem langen Schlaf wieder auf. Und auf der einen Seite ist sie maßlos Trauer und möchte nur noch eins, ihm folgen. Auf der anderen Seite ist sie stinkesauer auf ihn, dass er sie nicht mitgenommen hat. In diesem Roman gibt es viele auch komische Situationen, zum Beispiel ganz am Anfang bei der Trauerfeier passiert ihr Folgendes. Sie ist auf die Toilette gegangen und die Toilettentür lässt sich nicht mehr öffnen. Also muss sie unten unter der Tür durchkriechen, was ein kleines Mädchen fassungslos beobachtet. Nun, sie denkt immer drüber nach, wann will sie aus dem Leben scheiden und wie. Und dann tut ihre Dusche nicht mehr. Und sie ruft einen Klempner an und der kommt auch. Und es stellt sich, er kommt sogar sofort. Und es stellt sich heraus, es ist ein ehemaliger Schüler von ihr. Sie war Lehrerin, Grundschullehrerin. Und dieser Klempner, der als Kind war er als Schulversager eingestuft worden. Sein Vater hat ihn drangsaliert. Aber sie hat sich hinter ihn gestellt und so hat er seine Schullaufbahn abgeschlossen und ist eben Klempner geworden. Und er repariert ihre Dusche sofort und bleibt dann auch noch ein bisschen bei ihr und kommt dann öfter mal vorbei. Und sie stellt schließlich fest, dass er in seinem Lieferwagen schläft und lädt ihn daraufhin ein, bei ihr zu schlafen. Ihren Selbstmordgedanken hat sie allerdings noch nicht aufgegeben. Der junge Mann ist, oder so jung ist er ja gar nicht mehr, ist ein begabter Koch. Und er kocht für sie und ja, bringt auch Freude und Leben in ihr Leben. Das ist so die Ausgangsposition. Und ja, mehr will ich jetzt nicht verraten, nur dass er ihr wirklich hilft, erstens mal ihren Zorn auf ihren Mann anzunehmen, überhaupt das, sich bewusst zu machen, dass sie eigentlich sauer auf ihn ist. Und zum anderen hilft er ihr auch, sich ihrer Trauer zu stellen. Es ist ein wunderbarer Roman. Er ist teils auch sehr komisch, wie schon diese erste Szene zeigt, sehr lebensbejahend und hat das Thema Trauer auch wirklich als Grundlage und wie man mit Trauer umgehen kann und was für ein Problem das sein kann, wenn man die Trauer mit anderen Gefühlen vermischt, nicht leben kann.
Katrin Wietz, Buchhändlerin in Lübeck mit eigenem Buchladen. Ich empfehle dieses Jahr eigentlich drei Sachen, beschränke mich jetzt auf eins. Mein absolutes Highlight ist Dorothee Elmiger, die Holländerin. Ich habe lange nicht so ein grandioses Buch gelesen. Einfach nur, weil die Sprache so extrem das herausarbeitet, was unsagbar ist. und herausarbeitet, wie dicht wir doch davor sind, von der Natur wieder überwältigt zu werden. Unsere Zivilisationsschicht ist äußerst dünn und hält nicht lange. Und wie sie das anhand dieser Reise in den Dschungel beschreibt und dabei ja im Konjunktiv bleibt und immer wieder zurückgeht zur Ausgangserzählsituation. Eine Professorin erzählt nämlich ihren Studierenden von dieser Reise. Das macht sie so enorm eloquent und, nein, eloquent ist eigentlich falsch, so geschickt und verbunden mit ihrem Text. Das habe ich selten erlebt. Ein absolutes Leseerlebnis. Dorothee Elmiger, Die Holländerinnen.
Meine Stimme kennt ihr ja schon. Ich bin Susanne Martin aus der Städtegruppe Stuttgart und Mitglied der Podcast AG. Schon als Buchhändlerin habe ich leidenschaftlich gerne Bücher empfohlen und tue das nach meiner aktiven Zeit immer noch sehr gerne. Meine Empfehlung für diese Podcast-Folge ist der Roman Der Gott des Waldes von Liz Moore, erschienen im C.H. Beck Verlag. Worum geht's? Wir schreiben das Jahr 1975. Im August verschwindet aus einem Feriencamp in den Adirondack Mountains die 13-jährige Barbara. Das Verschwinden eines Ferienkindes wäre an und für sich schon eine Katastrophe, denn die Wälder des Naturreservats im nordöstlichen Bundesstaat New York sind einsam und gefährlich. Aber die 13-Jährige ist nicht irgendeine Jugendliche, sondern sie ist die Tochter der Van Lars, einer Familiendynastie, der die Wälder und das Camp gehören. Und sie ist die Schwester von Bear, dem Sohn der Van Lars, der 14 Jahre zuvor ebenfalls in den Wäldern verschwand und seitdem vermisst wird. Es beginnt eine hektische Suche. Was sich vordergründig wie ein Kriminalroman oder ein Thriller anhört, ist weit mehr. Liz Moore verknüpft mehrere Zeit- und Personenperspektiven und entwirft so ein Gesellschaftspanorama der 50er, 60er bis hinein in die 70er Jahre. Alice, die Mutter von Bear und Barbara, kommt über das Verschwinden ihres Sohnes nie hinweg. Sie ist unglücklich in ihrer lieblosen Ehe mit dem reichen Banker Peter. Für diesen steht die Bank, die er in dritter Generation führt, über allem. Regelmäßig lädt er zu großen Festen in den Landsitz der Familie ein und da passt es natürlich überhaupt nicht, dass die Tochter des Hauses verschwindet. Die frischgebackene Inspektorin Juditha Ludbeck betritt erst nach knapp 200 Seiten die Szene und muss in diesem gesellschaftlichen Gestrüpp ermitteln. Dabei hat sie es nicht nur mit der arroganten Familie zu tun, sondern auch mit ihrer Rolle als einzige Frau im Ermittlerteam. Ich fand es ganz großartig, wie es der Autorin von Anfang an gelingt, eine dichte Atmosphäre zu schaffen und eine subtile Spannung aufzubauen, die wie ein Sog wirkt. Sie wird nicht durch äußere Dramatik erzeugt, sondern resultiert aus dem geschickten Aufbau der Handlung und dem Beziehungsgeflecht, das sich nach und nach enthüllt. Natürlich geht es um das Verschwinden der beiden Kinder, aber um noch viel mehr. Da ist zum Beispiel die Dekadenz einer Oberschicht, die in Geld schwimmt. Es sind aber auch die sozialen Unterschiede und Abhängigkeiten im Umfeld der Van Lars. Denn die Wälder der Adirondacks waren früher im Besitz von Familien, die dort ihren Lebensunterhalt als Holzfäller verdienten. Als dann die Naturschützer auf den Plan traten, wurde es ihnen verboten, Bäume zu fällen, auch auf dem eigenen Grund und Boden. Wenn die reichen Grundbesitzer jedoch Bäume roden, um ihre prunkvollen Villen zu errichten, dann hat der Staat damit kein Problem. Es geht aber auch um die Stellung der Frauen, ihre Abhängigkeiten und ihre Schwierigkeiten, ja teilweise die Unmöglichkeit, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können, selbst noch in den 70er Jahren. Dabei hat der Roman beinahe etwas Filmisches. Durch geschickte Schnitte führt uns Liz Moore ganz langsam heran an das, was mit Bear und Barbara passiert ist. Für mich war das ein tolles Lesevergnügen, ein hochspannender Roman mit Tiefgang und weit mehr als ein Thriller. Genau richtig für den Urlaub oder für ein paar freie Tage zwischen den Jahren.
Mein Name ist Barbara Scholz von der Regionalgruppe Stuttgart. Das zweite Buch, was ich euch vorstellen möchte, ist von Sarah Paretzky. Wunderpunkt heißt es, übersetzt von Else Laudan, im Ariadne Verlag, erschienen 2025. Ich bin großer Paretzky-Fan, muss ich sagen. Und dieser Roman, der geht ganz schön unter die Haut, weil er ist sehr politisch. die Vic Warschawski gerät unter Mordverdacht. Es ist so, sie ist nicht in Chicago, sie ist unterwegs. Sie begleitet eine Gruppe von Basketballspielerinnen. Einfach so, weil eine von denen ist mit ihr befreundet. Junge Frauen, sie erlebt die auch. Und dann ist sie irgendwo untergekommen. Am nächsten Morgen taucht dieses Mädel, wegen der sie mitgefahren ist, auf und sagt, eine ihrer Frauen, jungen Frauen, ist verschwunden. Sie ist nicht mehr auffindbar. Sie ist auch per Handy nicht erreichbar. Und sie bitten sie, sie zu suchen. Vic Warschawski hat überhaupt keine Lust. Sie ist noch voller Trauer über den Tod eines Freundes und denkt, das geht mich überhaupt nichts an. Und in Chicago ist mein Lebensmittelpunkt. Aber schließlich überreden sie sie und erst ruft sie in allen Krankenhäusern an und nein, da ist niemand eingeliefert worden. Jedenfalls weder unter dem Namen noch namenlos. Und dann macht sie sich auf die Suche. Sie findet diese junge Frau in einem ziemlich abgelegenen Haus, in dem wilde Partys mit viel Drogen stattfinden. Und dieses Mädchen steht schwer unter Drogen. Und eigentlich rettet ihr Warschawski das Leben. Denn wenn sie dort allein geblieben wäre, das Haus ist sonst ganz leer. Man sieht nur, dass es ein hastiger Aufbruch war. Und sie liegt da in einem Zimmer und wäre mit Sicherheit gestorben über diese Überdosis, die sie hat. Ja, also Warschawski bringt sie ins Krankenhaus und fährt später nochmal dahin und findet eine Leiche. Und damit fängt ihr ganzes Problem an. In diesem Ort gibt es einige Auseinandersetzungen. Es ist stockkonservativ und eine Lehrerin ist angeklagt, weil sie Aufklärungsunterricht gehalten hat und auch eine andere Ansicht zu der Geschichte hat. Und eine andere, auch ehemalige Lehrerin, die inzwischen entlassen wurde, hat sich auf die Seite der Indigenen gestellt und macht immer irgendwelche Aktionen, um darauf aufmerksam zu machen. Das sind so die Grundkonstellationen von diesem Roman. Und Warschawski gerät immer tiefer in die Probleme, die in diesem Ort überhaupt bestehen. Und man beschuldigt sie, diese Frau, deren Leiche sie gefunden hat, ermordet zu haben oder daran schuld zu sein, dass sie ermordet wurde. Jedenfalls, es ist schlimm. Es geht ganz viel um Abhängigkeiten, um Seilschaften. Es geht um Drogenhandel und es geht auch um die Geschichte der Indigenen. Und ich finde ihn sehr spannend, sehr politisch, weil es eben viele Dinge auf den Punkt bringt, über die man in einem normalen Krimi gar nicht liest. Es ist übrigens auch Trump, ja. Und zwar, es spielt während der ersten Regierungszeit von Donald Trump. Also ich empfehle es allen, die erstens Paretsky gerne lesen und zweitens, die auch gern einen Roman lesen, der politische Elemente enthält.
Zum Schluss empfiehlt euch Monika Groth aus Berlin den Roman Die Allee von Florentine Anders, erschienen im Galliani Verlag.
Ja, der Roman Die Allee erzählt die Geschichte der Familie um den Chefarchitekten der DDR, Hermann Henselmann, der den Fernsehturm und auch die Kongresshalle entstehen ließ. Und die Familiengeschichte zieht sich über Jahrzehnte von den 30er Jahren bis zum Mauerfall. Und hat vor allem den Hermann Henselmann selbst, wie auch seine Frau Isi und dessen Tochter Isa, im Fokus sozusagen als Figuren. Und die Enkelin, die Florentine Anders, ist die Autorin und die schildert sozusagen diese wahnsinnig aufregende Familiengeschichte, wo Hermann Henselmann auch als nicht nur als Genie, sondern auch als Despot beschrieben wird. Und seinen Einfluss auf die jeweiligen Frauen, also sowohl seine Frau als auch seine Tochter. Sehr aufregend geschrieben und ja, kann ich nur empfehlen.
Wenn ihr uns nach dieser Folge schreiben wollt, dann tut dies gerne per E-Mail an podcast@bücherfrauen.de. Ihr erreicht uns aber auch auf Threads unter @bücherfrauen mit UE. Ebenso auf Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald zur nächsten Folge Buchmacherinnen, dem Bücherfrauen-Podcast.